Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Heute hören Sie die Berufungsgeschichte von der Priorin Schwester Veronika Reinke, die Priorin des Karmel St. Josef in Aufkirchen am Starnberger See in der Nähe von München. Am ersten Donnerstag des Monats betet die Kirche besonders um geistliche Berufungen. Auch wir bei Radio Horeb haben das in unserem Programm aufgenommen. Neben den Gebetszeiten hören Sie aber auch in der Regel eine Berufungsgeschichte, ein Lebenszeugnis, wie Gott in ein Leben eingreift, um jemanden klarzumachen, dass er ihn zu einem besonderen Lebensstand beruft, zum Priestertum oder gottgeweihten Leben. Heute hören Sie ein Zeugnis von Schwester Veronika, die Gott in den Karmel berufen hat. Wie kommt eine junge Frau darauf, die nicht im Glauben groß geworden ist, die im Leben scheinbar alles erreicht hat, alles auf die Idee, alles aufzugeben, um in einen Orden einzutreten, um hinter Klostermauern zu leben? Mittlerweile ist sie die Priorin des Klosters und wie es dazu kam, das erzählt sie uns heute aus Aufkirchen am Starnberger See, ist sie uns zugeschaltet. Grüß Gott, Schwester Veronika.
Grüß Gott, Frau Kuhl.
Schön, dass Sie dazu bereit sind, dass Sie Zeugnis geben heute von Ihrer Geschichte, von Ihrer Berufung. Damit wir so ein bisschen eine Vorstellung haben, mit wie vielen Schwestern leben Sie denn in Aufkirchen?
Wir sind jetzt zurzeit 17.
Und so vom Alters her ist das?
Von 88 ist unsere Seniorin und die Jüngste ist 25 Jahre alt.
Also querbeet für alle Altersstufen dabei. Ich bin gespannt auf Ihre Berufungsgeschichte. Liebe Zuhörer, ich verspreche Ihnen, heute wird es spannend, weil das ja ein ganz besonderer Weg auch war bei Schwester Veronika. Wir hören Ihnen jetzt einmal zu und im zweiten Teil der Sendung kommen wir vielleicht dann noch ins Gespräch.
Also liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich eigentlich heute, dieses Zeugnis abgeben zu können, weil wenn man von Berufung spricht, dann gibt es auf jeden Fall einen, der berufen muss. Es ist ein Ruf, dem man gefolgt ist. Und der uns beruft, Gott, ist eigentlich in seinem ganzen Heilswesen Sehnsucht nach uns Menschen. Und wenn die Frau Kuhl am Anfang gesagt hat, wie kann man eben von dieser Welt einfach plötzlich dann beschließen, man möchte Jesus folgen und sich zurückziehen und hinter Klostermauern leben, dann ist es wirklich, weil er diese Sehnsucht hat. Und diese Sehnsucht kam mir entgegen, ohne dass ich das überhaupt jemals geahnt hätte, als ich in Rom lebte, nachdem ich mein Studium in Paris beendet hatte und dort übergesiedelt war. Für mich gab es aber damals die Kirche nicht. Also ich bin nicht in dieses fromme Rom, sondern ich bin in dieses Roma Pagana, hat man das genannt, das heidnische Rom. Das war meine Welt. Das war die Welt, in der ich wirklich in dieser Finsternis gesteckt bin, bis über den Kopf hinaus. Und eines Tages saß ich in einem Haus, an einem Fenster in der Via della Conciliazione. Das ist diese große Straße, die zum Petersdom führt. Und ich schaute auf eine Kirchenkuppel. Und diese Kuppel hat mich so in Frage gestellt und ich dachte mir, was wird wohl in dieser Kirche sein? Es kann ja nur ein Abstellraum sein, weil die Kirche gab es nicht, also wird es keine aktiv irgendwie gebrauchte Kirche sein. Und ich stellte mir vor, wie da alte Stühle und alte Spinnweben und was da alles drin sein könnte. Und in diesem Augenblick spürte ich, wie von der Tiefe meines Herzens ein Pfeil in meinen Kopf schoss und sagte, wann treffen wir uns? Wann sehen wir uns? Wann sehen wir uns beide? Und ich dachte, das kann nur Gott sein. Und ich wusste auf einmal, Gott ist in meinem Herzen. Und dann war alles wieder weg und mein Leben ging weiter in diesem Schlamm. Eine andere Erfahrung, die ich in Rom machte, war, als ich eines Tages mit Freunden auf dem Petersplatz war und plötzlich merkte ich, dass der Petersplatz stand voll und alle schauten ganz gebannt auf das Fenster oben, weil der Papst da war. Und der Papst redete, und damals konnte ich schon Italienisch, aber ich verstand kein Wort. Ich sah nur diese Menschen so gebannt gucken und ich dachte, wow, was muss das sein, dabei zu sein? Ich wusste, ich war außen vor. Ich hatte überhaupt keinen Zugang, ja, zu dem, was jetzt da geschah. Und ein drittes war, als ich eines Tages auch mit Freunden im Petersdom war, einfach in einem musealen Rundgang, weil für mich war ja die Kirche nichts anderes als ein Museum. Und beim Hinausgehen war wie eine Baustelle. Diese Baustelle war aber nicht abgesperrt, wie es normalerweise für Baustellen üblich ist, sondern das war einfach so ein Tor aus Backsteinen und daneben stand so ein Guardian. Und den habe ich gefragt, ja, was ist denn das? Und da sagt er, ja, das ist die heilige Pforte. Und da sage ich, ja, was ist das? Da sagte er mir, wenn man da durchgeht, dann wird man heilig. Und das hat mich total beeindruckt. Und vor mir war so eine Touristengruppe und die haben so gemütlich so geredet und sind da durch. Und ich dachte, wie kann man nur? Ich bin da durch und ich habe diese Backsteine gepackt und geklopft und gesagt, lieber Gott, siehst du mich? Und dann bin ich raus und ich habe mich nochmal umgedreht und habe gesagt, lieber Gott, hast du mich jetzt gesehen? Und weg war ich. Und das war's. Und mein Leben hat sich eigentlich überhaupt nicht geändert. Ich habe aber das, was ich gesucht habe, in Rom nicht gefunden. Und ich wusste nicht genau, was ich suchte. Und doch hatte ich die Ahnung, dass ich mich nach einer unendlichen Liebe gesehnt habe. Und später wurde es mir klarer, dass ich eigentlich nichts anderes ersehne, als die Liebe zu heiraten. Und ich glaube, das war schon die Mutter Gottes, die mir diese Sehnsucht ins Herz gelegt hat. Auch eigentlich nur, um die Sehnsucht Gottes zu stillen. Und nach 3 Jahren bin ich also ziemlich enttäuscht, auch von mir selber, zurückgezogen an dem Ort, wo ich geboren bin, und nämlich nach München. Das heißt, ich bin in Starnberg geboren, aber ich dachte, wenn ich zur Quelle gehe, dann werde ich vielleicht das finden, wonach ich mich sehne. Und ich war in München und kam dort an und habe auch einen tollen Job gefunden, bin richtig eingekauft worden, damals von Leo Kirch als World Sales Manager, also im Weltvertrieb. Und dann habe ich gedacht, wunderbar, jetzt habe ich wirklich alles, was die Welt so bieten kann. Ich habe mir eine Wohnung im Nehel gekauft und als ich da mich eingerichtet habe, habe ich intuitiv irgendwie gesagt, so lieber Gott, jetzt ganz ohne dich. Jetzt habe ich alles, jetzt brauche ich dich nicht mehr. Ich wollte das auch ein bisschen testen. Und nach 2 Jahren bin ich so depressiv gewesen, weil ich mir gedacht habe, was nützt das Ganze? Was soll das? Was ist denn der Sinn von dem Ganzen? Und eines Tages hatte ich Kopfschmerzen und ich habe mir gedacht, nein, ich muss sowieso ins schwarze Loch fallen, dann brauche ich mir doch diese ganzen Kopfschmerzen nicht anzutun. Lieber eine Kugel durch den Kopf schießen und dann bin ich fertig, dann habe ich es geschafft. Und wie ich da so daran dachte, wie und was und wo, da kam so eine kleine Stimme, die mich fragte, ja, was willst du denn jetzt eigentlich, wenn du jetzt stirbst, wenn du jetzt in den Tod gehst, was willst du denn damit eigentlich? Und dann wurde mir klar, hey, das ist kein Verschwinden, Verschwinden geht da nicht. Und was ich eigentlich suche, ist, ich möchte zu Gott. Und da habe ich gewusst, nee, das kann der Weg nicht sein. Und der liebe Gott hat es so gefügt, dass ich eine Kindheitsfreundin hier wiedergefunden habe, die sehr fromm war, die auch einen Onkel hatte, der Jesuit war. Und mit der habe ich dann oft geredet. Und die hat mir gesagt, hey, du solltest doch mal wieder zum Beichten gehen. Und ich habe gedacht, naja, lustig, gell? Das letzte Mal war ich 12 Jahre alt, wie ich mit der Naht war. Und in der Zwischenzeit war ich also 26. Und also kurzum, die hat das organisiert. Ich habe gedacht, meine letzte Stunde hat geschlagen. Und wir sind dann nach St. Michael gefahren. Und ich sagte noch, ach, Belli, komm mit mir. Nein, sagte sie. Und der Pater kam und holte mich ab. Und ich dachte wirklich, jetzt bin ich tot. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen sollte. Und er merkte, Gott sei Dank, dass der Abstand zwischen ihm und mir immer größer würde. Und dann hat er mich abgeholt, da wo ich stand, hat gesagt, haben Sie Angst? Ich habe gesagt, ich sterbe vor Angst. Und dann, ach komm, mein Kindl. Und dann hat er mich gebeichtet, buchstäblich. Ja, er hat also alle 10 Gebote aufgezählt. Und danach hat sich für mich nicht viel geändert, außer dass er mir gesagt hat, so mein Kindl, und jetzt werde ich dich adoptieren. Und mir war nichts lieber als das. Und da sagte ich, ja, was bedeutet das denn? Ja, hat er gesagt, ich gebe dir jetzt mal alle 10 Tage, kommst du zu mir, dann erzähle ich dir ein bisschen mal was von Jesus. Und das war wunderbar, weil ich natürlich ferner lief und ich konnte nichts mehr, nicht einmal Vater, unser Grüß, nichts. Und wie ich da rausging, wie gesagt, hat sich für mich nichts geändert, aber für Jesus hatte sich alles geändert. Und als 2 Wochen später dieselbe Freundin mir sagte, sie würde mich jetzt nach Medjugorje mitnehmen, da sagte ich, okay, ich komme mit, also aber glaub nicht, dass ich da irgendwie mitmache, aber ich komme mit wie ein Koffer und dann schauen wir weiter. Und im Büro habe ich gesagt, tut mir leid, ich gehe in Kur, weil ich wusste, ich konnte ja nicht sagen, ich gehe jetzt nach Medjugorje. Und dann sind wir gefahren, es war 86, das heißt also ziemlich am Anfang von den Erscheinungen, die ja immer noch andauern. Und wir sind dort angekommen am 15. August, es war voll von Menschen und wir sind in einer Familie angekommen, die haben uns aufgenommen wie die eigenen Kinder, obwohl das Haus übervoll war. Und die erste Nacht haben sie gesagt, okay, wir haben jetzt kein Zimmer für euch, aber legt euch da auf die Terrasse und dann morgen werden wir weiterschauen. Und dann hatten wir mit unserer Isomatte perfekt, haben wir da geschlafen. Und das war aber der Übergang vom ersten Stock nach unten. Dann kam eine Treppe nach unten. Und am nächsten Morgen krabbelt etwas über uns oder klettert über uns. Und ich gucke und ich, oh, Nonnen. Und dann denke ich, wie kann man nur Nonne sein? Und dann schaue ich und ich sage, komisch, die schauen ja gar nicht so schlecht aus. Ja, die waren ja jung und die waren also nette Mädchen so ungefähr. Und ich dachte, wirklich sehr, sehr erstaunlich. Und dann ist es losgegangen. Also dann hat diese Freundin von mir, die Belly, mir beigebracht, wie man betet. Und zwar anhand des Rosenkranzes. Und das fand ich ganz wunderbar, weil bei jedem Gesetzchen haben wir uns was gewünscht, abwechselnd. Und ich habe mir immer Kinder für meine Schwester gewünscht. Die war schon 7 Jahre verheiratet und hatte noch keine. Und siehe da, sie hat dann auch Zwillinge bekommen. Und das war natürlich eine große Freude, aber das wusste ich dann beim Beten noch nicht. Aber wie wir so gebetet haben, habe ich plötzlich gemerkt, wie wenn in meinem Herzen der Himmel aufgehen ging und ich habe gemerkt, ich habe eine Mutter da, die mich liebt, die für mich da ist und die mich hört. Also das Gebet verwest nicht ins Nichts, sondern es ist wie eben ein Telefonat und bopp, es ist jemand da, der abhebt. Und das war für mich die absolut große Wende. Weil auf einmal gab es einen Himmel. Und wenn es einen Himmel gibt, dann ein Ziel. Und wenn es ein Ziel gibt, dann auch ein Weg. Weil mein Lebensschiffchen war ja so auf hoher See, Sturm und alles, aber ich hatte ja gar keinen Hafen, wo ich hätte hinwollen. Ja? Deshalb, ich hätte überhaupt nicht versucht, irgendwie mein Lebensschiffchen in die richtige Bahn zu bringen. Ich wusste ja gar nicht, dass es ein Ziel gibt, einen Hafen gibt, in dem wir dann geborgen sein werden. Und so hat sich eben in meinem Leben alles geändert.
Hier bei Radio Horeb und Radio Maria hören Sie die Berufungsgeschichte von Priorin Schwester Veronika aus dem Karmel St. Josef in Aufkirchen. Wir sind gespannt, wie es weiterging.
Also mein Lebensschiffchen hatte auf einmal einen Hafen, aber man kann bei Gott nicht von 0 auf 100, ohne den Weg bis dahin zu gehen. Und da hatte ich das große Glück, dass ich begleitet wurde von meiner Freundin, die jeden Abend dann mit mir die Komplett gebetet hat. Und immer dieser Vers, und du legst mir größere Freude ins Herz, als andere haben bei Korn und Wein in Fülle. Und ich muss sagen, ich habe das immer von ganzem Herzen gebetet, ohne zu wissen, ja, was ich da wirklich sage und was da wirklich dahinter steckt. Aber das hat sich im Laufe des Lebens dann bewahrheitet, dass Jesus einfach immer das Größere gibt. Ab dem Moment bin ich dann am Sonntag wieder in die Kirche gegangen. Und ich hatte einen Freund, einen Verehrer, und der hat in der Schweiz studiert. Und immer wenn er kam, habe ich ihm dann von Medjugorje erzählt. Und dann hat er gesagt, du mit deinem Medjugorje, weißt du was, jetzt fahr mal hin. Und dann sind wir über Neujahr im Januar wieder hingefahren. Und wiederum sehr, sehr liebevoll aufgenommen worden in unserer Familie. Und es war auch ganz ruhig. Ich meine, man hat die Seher ganz unmittelbar erlebt. Aber es ging mir nicht so um jetzt das Außergewöhnliche. Ging mir einfach um diese geistige Heimat, die ich dort gefunden hatte und diese Beziehung zu Gott. Und als wir zurückkamen nach 3 Tagen, wir kamen so ungefähr um 2 Uhr früh, weiß ich noch genau, in meine Wohnung in München aus, an. Da sagt mir dieser Freund, ja, also er hat schon verstanden jetzt in Medjugorje, dass ich also für ihn die richtige Frau bin. Und er sagt mir das und ich schaue ihn an und ich denke so, Franzl, tut mir leid, aber ich bin schon vergeben. Und da guckt er mich natürlich an und denkt, unverschämt, ja, sag er mal, ja, also, dass ich ihn irgendwie hintergangen habe oder so. Und dann sage ich, nein, es ist die Mutter Gottes. Und in demselben Augenblick, ja, habe ich es mir selber verkündet, weil ich wusste, es hat sich da irgendwas getan, aber ich wusste nicht, was sich getan hat. Und eigentlich hätte ich am liebsten jetzt alles über Bord geschmissen, aber Gott sei Dank, die Belli war da und hat gesagt, nix da, jetzt gehst du weiter in die Arbeit und machst schon weiter. Und von da an bin ich aber jeden Tag in die Heilige Messe gegangen, weil das für mich eigentlich das Wichtigste geworden war. Und eines Tages bin ich sogar zu spät gekommen und da war gerade die Wandlung. Und als ich reinkomme, höre ich, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Und ich dachte, wow, lieber Gott, wenn du das bist, wenn du das wirklich bist, dann brauche ich dich ja nirgendwo anders mehr zu suchen. Und das war etwas ganz, also ganz Großartiges, ja, dass wir in der Eucharistie wirklich die volle Gegenwart Gottes haben. Das ist ungeheuerlich. Und ich denke mir immer, wenn ich Gott gewesen wäre, ich hätte das an einem Ort in der Welt vielleicht gemacht, ja, und wir würden da alle hinpilgern, nur einmal den Herrn zu sehen, anzubeten, zu empfangen. Aber er schenkt sich uns in einer ungeheuren Weise, ja, im allerheiligsten Sakrament. Und das hat mich also sehr, sehr berührt. Und ich war ja immer noch auf der Suche dessen, was ich eigentlich machen sollte. Und ich habe immer, immer gebetet. Und ich ging auch immer regelmäßig zum Pater Löwenstein nach St. Michael. Und eines Tages war ich dort und er redet über den Heiligen Geist. Und dann sagt er, ja, der Heilige Geist, den bekommen wir durch die Firmung. Und dann sagt er, du bist ja gefirmt. Und dann ist mir aufgegangen, nein, nein, ich bin überhaupt nicht gefirmt, weil ich war in der Schule, teils in Deutschland, teils in Frankreich und somit habe ich es verpasst. Für die Deutschen war ich zu jung und wie ich in Frankreich ankam, war ich schon zu alt. Und deshalb hat er gesagt, gut, das müssen wir nachholen. Und das war für mich auch etwas ganz Großartiges, weil er sagte mir damals, dass der Heilige Geist die Liebe ist. Die Liebe zwischen Vater und Sohn. Und ich dachte, was? Der Heilige Geist ist die Liebe? Ja, da sagt er, ja, Gott ist die Liebe. Ich sage, was? Gott ist die Liebe. Und das war für mich das ganz große Aha-Erlebnis, weil ich suchte ja nach der Liebe und ich hatte sie ja noch nirgendwo wirklich gefunden. Und wenn Gott die Liebe war, dann habe ich gewusst, okay, das passt. Der Umfang passt, ja, die Tiefe passt, die Weite passt. Das war also ein sehr, sehr, sehr schönes Erlebnis, diese Firmung. Also ich habe gewusst, wenn der Heilige Geist kommt, dann muss er ganz kommen. Und darauf kann man auch wirklich kann man vertrauen im Leben. Und darauf will ich auch in meinem Leben vertrauen. Und das war ein sehr wichtiges Ereignis. Und dann habe ich eben wieder gefragt, so, was ist jetzt meine Berufung? Was ist meine Berufung? Und dann ging ich wieder also zum Pater und er hat gesagt, okay, also heute sprechen wir mal über Jesus, wie er so unter uns als Mensch gelebt hat. Und er sagt, also Jesus hat ganz einfach und arm gelebt unter uns, wie ein normaler Mensch. Und wie er sagte, arm und einfach, da habe ich mir nur gedacht, das hat mich so getroffen, dass ich ihn dann fragen musste, ja sag mal, was gibt es denn eigentlich am ärmsten und einfachsten? Und da sagt er mir, geh doch mal nach Aufkirchen schauen. Ich dachte, Aufkirchen, was ist denn Aufkirchen? Noch nie gehört in meinem Leben. Und da frage ich, ja, was ist denn das? Und da sagt er, ein Karmel. Und wie er das gesagt hat, habe ich gewusst, okay, das passt. Weil meine Mutter, seitdem sie gemerkt hat, dass ich mit Jesus anwandle, hat immer gesagt, Kind, du kannst mir alles antun, nur den Karmel nicht. Weil das war für sie der Horror schlechthin. Ja? Gitter, Finsternis, schrecklich, Folterkammer, furchtbar. Und deshalb stand der Karmel schon im Raum. Und ich habe gewusst, das passt, das ist es. Und dann bin ich gleich nach Paris zu meiner Mutter gefahren. Und dann habe ich gesagt, ja, Mami, weißt du, ich glaube, ich werde die Wohnung verkaufen. Funkstille. Nach 2 Stunden sagt sie, warum willst denn du die Wohnung verkaufen? Und dann habe ich gesagt, ich glaube, das ist der Karmel. Und meine arme Mutter ist total erschrocken. Aber gut, das hat sich dann Gott sei Dank gelegt, wie sie gesehen hat, dass ich sehr glücklich war. Und dann war sie natürlich auch sehr versöhnt wieder mit dem Karmel. Und so habe ich gewusst, okay, auf Kirchen, da muss ich hin. Aber ich bin wieder nach Medjugorje gefahren, weil das war meine geistliche Heimat, und habe mit Pater Slavko gesprochen, der damals sehr zugänglich war, und der war auch mein erster Begleiter gewesen. Und erzähl ihm das. Und Pater Slavko sagt gar nichts. Gut, ich fahre wieder heim und sage einer Freundin, schau, wir müssen nur mal im Starnberger See, vielleicht könnten wir mal da gucken gehen. Und die hat gleich gecheckt, dass ich ins Kloster will. Ich hatte eine rote Hose an, die reißt einen grauen Rock aus dem Schrank und sagt, wenn du ins Kloster willst, dann musst du einen grauen Rock anziehen, sonst kannst du da überhaupt nicht ankommen. Naja gut, also ich, sehr schön, bin also schön brav hier angekommen ins Kloster. Und dann bin ich ins Sprechzimmer rein, und im Sprechzimmer war dann an der Wand, also noch so ein Gitter und so. Und ich habe gedacht, oh, das ist wahrscheinlich noch von Anno dazumal, die haben kein Geld gehabt, das zuzuschließen. Und ich dachte, so, jetzt kommt die Schwester wahrscheinlich aus die Tür rein. Und auf einmal klapper, klapper, nein. Die Priorin damals, die Mutter Alfonsa, kam tatsächlich und saß dann hinterm Gitter. Und das war so eine herzliche Begegnung. Und sie kannte natürlich Pater Löwenstein, mein Beichtvater, weil er hier außerordentlicher Beichtvater gewesen war. Sie kannte die Schule, in der ich 4 Jahre lang im Internat gewesen bin, in Pützchen, weil eine Schwester, die leibliche Schwester unserer Wäscheschwester, war hier. Und sie kannte Pater Burg, den ich damals auch schon gut gekannt habe. Und Pater Slavko war die Woche vorher hier gewesen. Das heißt, alles, was ich angesprochen hatte, also meine ganzen Beziehungspunkte im Religiösen, waren ihr vertraut. Und dann habe ich gesagt, so, wann kann ich kommen? Und die liebe Schwester Alfonso ist fast vom Stuhl gefallen. Und wie ich wieder gegangen bin, hat sie gleich den Pater Löwenstein angerufen und hat gefragt, ja, da ist eine Dame gekommen, und sie hat gefragt, wann sie kommen will. Und dann hat der Pater gesagt, vergessen Sie die, weil er hat gesagt, okay, also die kommt aus dem Film und will jetzt gleich in den Karmel, unmöglich. Naja gut, aber sie haben halt mich halt nicht vergessen. Und dann bin ich halt, ich wollte erst am 15. Oktober eintreten, einfach so aus dem Stegreif, und wollte aber dann wieder an Weihnachten nach Hause, weil ich konnte die Mami nicht alleine lassen zu Weihnachten. Aber dann hat man mir gesagt, nee, wenn ich mal drin bin, komme ich nicht mehr raus. Na gut, und dann habe ich all den 8. Januar als Eintrittstag ausgewählt, und dann bin ich hier eingetreten. Und so bin ich immer noch hier. Und ich kann eigentlich dafür nur danken, diese Berufung empfangen zu haben, weil eine Berufung schenkt eigentlich dann auch die eigentliche Identität wieder. Ich denke, alles andere, da muss man in irgendwelche Gussformen hinein, die einem nicht entsprechen. Und jeder von uns ist berufen, jeder von uns ist von Gott auserwählt und jeder von uns ist von Gott ersehnt als absolutes Unikat. Und dieses Unikat entfaltet sich in dem Maß, es sich im Dienst an den anderen stellt. Und das ist auch unsere Spezialität im Karmel. Wir tun ja eigentlich nichts Großartiges. Wir sind ja nicht apostolisch tätig, aber wir versuchen es Gott zu ermöglichen, die Gaben, die er uns in seiner Kirche geschenkt hat, weil die Kirche ist ja eigentlich der Raum, den er selber geschaffen hat, um sich uns schenken zu können, um seine Sehnsucht nach uns erfüllen zu können, dass wir das eben, also ihm erlauben, ja, dass wir ihm zur Verfügung stehen, um uns zu erlösen von all dem, was dem nicht entspricht, und das zu empfangen, was wir eigentlich wirklich sind und was er eigentlich von uns ersehnt. Ja. Und wenn wir das tun, dann tun wir das im Dienst natürlich an Jesus Christus. Und wenn wir im Dienst an Jesus Christus und seine Kirche stehen, dann stehen wir auch im Dienst an der ganzen Menschheitsfamilie. Und ich glaube, es ist die Entdeckung, dass Gott in uns ist, ist das größte Abenteuer, das uns geschenkt werden kann. Und ich habe viel in der Welt gesucht, ich bin viel rumgereist, ich habe viel unternommen, aber es gibt kein größeres Erlebnis als das Abenteuer, eben Gott entgegenzugehen, der in uns ist. Und ich glaube auch, dass das die Antwort auf die Not unserer Kirche und die Not unserer Zeit ist. Das alles immer nach außen. Wir müssen alles im Handy haben, wir müssen alles anschauen. Also in dieser digitalen Welt, die alles bietet. Aber dabei ist alles eigentlich in unser Herz. Und allmählich entdeckt man auch, dass die ganze Menschheitsfamilie in unser Herz ist. Die ganze Schöpfung ist in uns, weil eben auch Gott in uns ist. Und das ist etwas, was unheimlich erfüllend ist und sehr, sehr, sehr viel Freude macht. Eine große Herausforderung, aber wir sind ja nicht in dieser Welt, dass es uns nur gut geht, so Wellness, Fitness und Wohlergehen, das ist viel, viel zu wenig. Wir sind geschaffen, um glücklich zu werden, um immer dieser ganzen Fülle des Glücks, das im Himmel auf uns wartet, mehr entgegenzugehen und mehr davon auch hier schon zu erfahren. Aber dann weiß man und dann merkt man auch sehr schnell, dass alles, was diese Welt bietet, einfach viel, viel zu wenig ist. Und deshalb ist es eine große Gnade. Ich denke, wenn man auf sein Herz hören kann und im Herz die Stimme Jesu empfangen kann und wahrnehmen kann und ihr folgen kann, das ist das Größte, was ein Mensch in dieser Welt tun kann. Und es ist auch das größte Glück, ja, was ein Mensch in dieser Welt empfangen kann.
Sie haben hier bei Radio Horeb und Radio Maria die Berufungsgeschichte der Priorin vom Karmel St. Josef in Aufkirchen am Starnberger See bei München gehört. Schwester Veronika ist bei uns zu Gast. Wir haben noch etwas Zeit. Sie können auch anrufen, wenn Sie mit ihr reden möchten, eine Frage haben, oder dann ist jetzt auch die Gelegenheit dazu unter der 089-517-008-008 können Sie anrufen. Das ist eine deutsche Nummer außerhalb von Deutschland, 0049, nicht vergessen, dann die 89-517-008-008. Schwester Veronika, herzlichen Dank für dieses Zeugnis, das Sie uns gegeben haben. Sie haben angedeutet, Sie haben in der Filmbranche gearbeitet in München und auch der Pater Löwenstein, der Sie begleitet hat, gesagt, die kommt aus dem Film. Was war denn Ihre Arbeit da konkret? Was haben Sie gemacht?
Also ich war im Weltvertrieb angestellt. Ursprünglich wollte ich ja eigentlich in die Produktion. Und zwar hatte das auch eine Hintergrundgeschichte, ein Erlebnis in meinem Leben. Das habe ich natürlich erst später entdeckt. Ich wollte unbedingt in die Produktion von Film gehen, weil ich als Jugendliche oder als Heranwachsende, da wo wirklich man sich dem Leben erwacht, der Liebe erwacht, einen Film gesehen habe. Und zwar hieß das Un homme et une femme, also ein Mann und eine Frau. Ich glaube, dieser Film ist sowieso etwas bekannt gewesen. Und die letzte Szene war, er sieht sie meilenweit weg auf einem großen Strand und die fangen an, aufeinander zuzulaufen und umarmen sich. Und ich habe mir gedacht, wow, das muss die Liebe sein. Und deshalb habe ich gedacht, also hat sich das so eingeprägt in mir, was ich natürlich aber nicht wahrnehmen konnte, dass im Film die Liebe ist. Und deshalb wollte ich auch im Film arbeiten. Ich wollte zwar in die Produktion gehen, aber damals haben die mich gebeten, also in den Weltvertrieb zu kommen. Und da war ich eben, also man nannte das in Englisch, also Weltvertriebsleiterin, genau. Also das heißt, ich war zuständig für einige Gebiete im Weltvertrieb.
Und wie viele Jahre sind Sie jetzt im Kloster?
Jetzt bin ich 33 Jahre hier.
Wow.
Ja, genau. Genau, aber hier wird man immer jünger. Also der beste Make-up ist Jesus Christus. Will ich sagen, weil man, ja genau.
Ja. Wir haben jetzt Hörer in der Leitung. Wir beginnen mit der ersten Anruferin, Frau Hermann aus dem Schwarzwald. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Schwester Veronika.
Grüß Gott.
Ich freue mich recht herzlich, dass Sie Ihre Lebensgeschichte erzählt haben, Ihre Berufung. Denn auch ich bin berufen worden in den dritten Orden, und zwar vom Heiligen Franziskus, Armut, Keuschheit und Gehorsam.
Schön.
Ja, und wir hatten früher auch immer Exerzitien gehabt hier in Heiligenborn mit den Blinden. Ich bin also auch und habe noch eine Freundin, die ist blind und andere sind blind. Es sind viele hier gewesen, wo auch im dritten Orden waren. Und wir hatten einmal im Monat eine Versammlung gehabt.
Schön.
Und ich bete oft für euch alle um Nachwuchs. Auch wir brauchen Nachwuchs.
Ja.
Und darum muss man beten. Und auch
ja.
Ich danke Ihnen ganz herzlich. Sie haben sehr,
sehr gerne.
Wunderbar erklärt. Ist der Karmel als ein geschlossenes Kloster oder was ist das für ein Karmel?
Also der Karmel ist ein Kloster, deren Schwerpunkt ja das Gebet ist. Und um wirklich gut beten zu können, ist es gut, wenn man sich in die Wüste zurückzieht sozusagen. Mhm. Und deshalb, wir leben in der Klausur.
Danke schön für den Anruf, Frau Herrmann. Alles Gute Ihnen. Ja?
Euch auch.
Danke. Auf Wiederhören. Ja, die nächste Anruferin ist Frau Pross aus Gifhorn in Niedersachsen. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott.
Ich bin ganz gerührt. Also ich hab mit Jesus auch schon mal Kontakt gehabt. Und dann war er wieder weg, weil er das wohl wollte. Und
aber wissen Sie, es ist sehr wichtig, die Kontakte, die Jesus mit einem nimmt, sind immer ewig. Die haben immer Ewigkeitswert. Aber sie sind nicht von dieser Welt. Das heißt, man muss immer weiter. Es ist immer viel zu wenig. Er will immer mehr geben. Und deshalb ist es ganz wichtig, das sagen auch unsere heiligen Ordenseltern, der Johannes vom Kreuz und die heilige Mutter Teresa von Avila, die sagen immer, haltet nicht fest an diese Dinge, sondern baut drauf weiter und dann werdet ihr immer mehr empfangen. Aber das ist nicht eine Sache des Gefühls, weil das Gefühl ist doch viel zu wenig, ja, sondern die Wahrheit, die finden wir im Glauben. Und im Glauben können wir einsteigen, wenn wir uns dazu entscheiden. Ja, der freie Wille ist ganz wichtig. Wir entscheiden uns zu glauben an diese Liebe Jesu und dann wächst sie unaufhörlich, ja, wenn ich daraus auch dann lebe und meine Hingabe aus dieser Liebe dann lebe. Und deshalb brauchen Sie nicht traurig sein, Sie können glücklich sein, weil diese Liebe, die er Ihnen damals gezeigt hat, die wächst in Ihrem Herzen immer weiter, aber ohne, dass man sie spürt, weil sie wäre viel zu groß, als dass Sie sie spüren könnten.
Ja, doch, das glaube ich schon. Also irgendwie, seitdem ich mich jetzt richtig entschieden habe, ich will den Weg weitergehen und ich will beten und ich will das nie wieder loslassen.
Sehr gut.
Spüre ich es auf einmal, dass er wirklich da ist.
Schön. Ist schön. Danke, Frau Pross, für den Anruf. Alles Gute Ihnen.
Ja, ich danke schon. Auch. Alles Gute Ihnen und allen Hörern und allen bitte. Tschüss.
Danke, tschüss. Danke. Auf Wiederhören. Jetzt geht es nach Bad Aibling. So, Frau Barkel, grüß Gott.
Ja, grüß Gott, das ist die Frau Bartl aus Bad Aibling. Ich habe mich so gefreut, dass die Schwester Priorin heute den Vortrag gehalten hat, denn ich durfte schon mehrmals bei der Heiligen Frühmesse in Aufkirchen sein. Und es hat mich immer so berührt, wenn ich dort bin, wenn ich die Schwestern durch das Gitter sehe bei der Heiligen Messe. Und da denke ich halt an die heilige Teresa von Avila und ich meine halt gerade, also ich spüre sie direkt bei den Schwestern. Und da wollte ich nochmal Danke sagen, dass sie das Zeugnis gegeben haben und wollte auch noch sagen, dass meine Tochter in die Nähe sich verheiratet hat und als wir dann den Schmerz hatten, dass es weit weg geht von zu Hause, dann habe ich immer gesagt, du bist in der Nähe von Aufkirchen und da kann dir gar nichts fehlen, denn dort sind die Karmelschwestern.
Schön.
Das hat mich jetzt gedrängt, einfach hier anzurufen.
Ganz gut, danke.
Danke.
Alles Gute. Gell?
Ihnen auch. Auf Wiederhören, Frau Barkel.
Sehr gerne. Ja, sehr gut.
Für Gott. Ja, wenn auch Sie noch anrufen möchten, 089-517-008-008 ist die Nummer. Die Berufungsgeschichte von Schwester Veronika haben wir eben gehört aus Aufkirchen am Starnberger See hier bei Radio Horeb, Radio Maria. Wenn Sie so ein Weltenbummler waren, im Ausland auch aufgewachsen, Frankreich, Deutschland, dann Italien, wie war das dann für Sie am Anfang auf einmal in der Klausur zu sein? Das heißt, man tritt ein und kommt ja eigentlich normalerweise nicht vor die Tür, es sei denn zum Arztbesuch, oder?
Richtig, genau so. Also das ist natürlich ein Umdenken, aber wenn man weiß, dass der liebe Gott in einem drin ist, dann weiß man eigentlich, der ganze Fokus muss ja jetzt in die Innerlichkeit gehen. Und dann tatsächlich beginnt ein ungeheures Abenteuer. Erstmal zu sehen, was denke ich denn alles, woher kommt das? Wohin geht es? Was will ich denn eigentlich? Und da sind die Sakramente dann unentbehrlich, weil man, die Selbsterkenntnis wird ganz stark und man ist froh, dass man zur Beichte kann und dass man wieder neu anfangen kann. Und dann entdeckt man immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer, dass die ganze Welt wirklich und die ganze Schöpfung und die ganze Menschheitsfamilie in einem drin ist, weil Gott auch in uns drin ist. Und das ist natürlich sehr, sehr viel spannender alles andere, was ja nur, also sagen wir mal, eine oberflächliche Befriedigung wäre im Vergleich, ja, zu dieser Wirklichkeit, die da ist und für die wir geschaffen sind, ja. Also war sehr, sehr spannend.
Wie lange haben Sie gewartet nach Ihrer Bekehrungserfahrung, bis Sie dann in, das klang alles sehr schnell
Ja, das
hintereinander, oder?
hat, ja, erschreckend für meinen lieben Beichtvater, genau, der wirklich gedacht hat, das wird jetzt etwas überspitzt, aber also die Bekehrung fand ja also am 15. August 86 statt und eingetreten bin ich am 1. Januar, am 8. Januar 88, also 1,5 Jahre später.
Also ziemlich flott
Ja,
eine
ja.
neue Welt, die sich aufgetan
Ja,
hat, oder?
genau.
Wir haben Hörer in der Leitung, die ich nenne nochmal die Nummer 089-517-008-008. Darunter hat uns auch Frau Lederer aus Albach in Tirol angerufen. Grüß Gott.
Grüß Gott, liebe Schwester
Grüß Gott.
Veronika. Wissen Sie, ich muss immer lachen, wenn solche Berufungen sind und sage, Herrgott, du hast da gewaltige Geduld mit Menschen und reiche Fantasie, was für das du die Menschen, von wo du die Menschen herrufst und durch welche Höhen und Tiefen sie gehen dürfen und du sie nicht fallen lässt. Ich war 45 Jahre Pfarrershelferin, habe auch mit viel Leid, viele Kontakte haben, bin dankbar für die schweren Zeiten, die dunklen Zeiten sind oft, die heilsamen Zeiten, wo man wächst. Und ich wäre jetzt dann 85 Jahre alt, habe viel Zeit zum Gebet und bin dankbar. Ich habe daheim auf. Nein, ich kann da Bücher schreiben. Ich habe mit Leuten aus dem Gefängnis und Leute zu tun gehabt. Und das ist so eine Lebenserfahrung. So, und ja, nein, ich kann dir Sachen erzählen. Auf jeden Fall ganz, ganz herzlichen Dank, weil das ist so spannend. Und wenn man oft so Menschen, die Gauner waren vorher und der Herrgott sie dann gefischt hat, hätte ich bald gesagt. Und die waren oft die besten Leute, die was viel durchs Leben gegangen sind und viel Blödsinn gemacht haben oft. Das sind oft die besten, das sind glaubwürdigsten. Na, aber alles ist Gnade.
Ja, richtig, so ist es, genau.
Alles ist Gnade.
Danke.
Gottes Segen und ich freue mich für Ihr Zeugnis. Wunderbar. Gottes Segen.
Danke, Frau Gelsdorf.
Danke. Alles Gute nach Tirol. Ja.
Ja, sehr gut.
Für Gott. Jetzt haben wir eine weitere Hörerin in der Leitung, Frau Herb aus Stockdorf. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich wollte nur noch auch ein Zeugnis geben, und zwar, ich bin an der Amtskirche fast verzweifelt, weil ich irgendeine Erfahrung weitergeben wollte und der damalige Geistliche hat gesagt, ich glaube nur das, was ich sehe. Dann habe ich in der Erzdiözese angerufen und habe gesagt, ich bräuchte dringend einen Seelsorger, der viel Verständnis hat. Dann haben die zu mir gesagt, ja, da haben wir was, das ist der Pater Löwenstein.
Ach, was, wie lustig.
Ja, dann war ich dort und ich habe heute noch ein Taschentuch von ihm zum Trost bekommen, das habe ich heute noch. Und jetzt wollte ich nur, ich glaube, das weiß sonst niemand, weil es niemand aufgefallen ist. Der ist gestorben 1990. Und an diesem Tag, an dem er gestorben ist, hat der Blitz eingeschlagen in den Dom.
Ui.
Das war am 8. Februar 90, und da war dann der Artikel drin. Mehrere Tage lang rätselten die Münchner, warum gehen die Uhren vom alten Peter und von der Frauenkirche falsch. Am Donnerstag, 8.2., konnten die Münchner am Nachthimmel erst einen wunderschönen Blitz beobachten, dann erschütterte ein riesen Donnerschlag die Stadt. Gleich zweimal schlug der Blitz ein, in den Turm der Frauenkirche und in den alten Peter. Dabei wurde die Mutteruhr des Doms zerstört, sodass ein neues Quarzuhrwerk eingesetzt werden musste. Die Uhr des alten Peter wurde beschädigt. 3 Stunden arbeiteten die Techniker, Schaden rund 10.000 Mark. Ich habe mir damals ein Sterbebild schicken lassen und das kann ich Ihnen auch zukommen lassen. Eins.
Ich hab Gott sei Dank. Danke, sehr,
Danke.
sehr lieb von Ihnen. Ja,
Das wollte ich nur sagen.
Danke. Ja.
Herzlichen Dank.
Auf Wiederhören, Frau Herb.
Auf Wiederhören.
Ja, die katholische Welt ist klein, so trifft uns eine
Ja.
gemeinsame Bekannte, oder?
Na, so ist es, genau.
Schwester Veronika, Sie haben von Ihrer Mutter erzählt. Haben Sie denn noch Geschwister oder wie war die Reaktion Ihrer Familie? Wie hat die denn darauf reagiert?
Ja, das war ja nicht so selbstverständlich, weil ich habe 2 Schwestern und eben meine Mutter und meinen Vater, aber mein Vater er war Also sehr kirchenfern, ja. Aber meine Schwestern waren vor allen Dingen die Schwester, mit der ich etwas mehr Kontakt auch hatte, die ist natürlich sehr erschrocken. Sehr erschrocken, weil die Tatsache, dass ich jetzt in den Karmel gehe, das war wirklich tatsächlich das Allerschlimmste, was ich eigentlich tun konnte, ja. Aber dann, wie gesagt, sind sie gekommen und haben gesehen, wie das hier ist. Und die kommen auch noch regelmäßig, nicht sehr oft, aber doch regelmäßig. Und der Kontakt ist sehr gut und das ist für sie auch eine Freude jetzt, dass ich da bin.
Ja, liebe Zuhörer, etwas Zeit ist noch. 089-517-008-008. Können Sie wählen, wenn Sie auch noch anrufen möchten, mit Schwester Veronika reden möchten. Man könnte ja auch meinen, jemand hat gerade so sein Bekehrungserlebnis und da rät man ja oft einfach mal, jetzt wachs erstmal in den Glauben rein und leb das mal im Alltag und im Beruf und stürz dich nicht gleich jetzt zu einer Lebensentscheidung, strenge Orden nachher, ist das alles zu viel des Guten. Bei Ihnen war das anders, oder? Sie haben gemerkt, nein, das ist mein Weg, oder?
Ja, das war ja so, weil ich habe ja schon immer gesucht. Ich war ja immer auf der Suche, ja. Ich wusste, ich wollte diese Liebe haben, ich wollte sie haben. Und wie ich gewusst habe, wow, Gott ist diese Liebe, da habe ich gedacht, boah, worauf warte ich noch, ja? Da war für mich nichts mehr anderes interessant, weil ich wusste, wenn er die Liebe ist, dann ist es er, den ich suche. Und dann hatte ich endlich den gefunden, den ich eigentlich schon immer gesucht habe, ja.
Wir
Und
haben.
das war für mich genug, ja. Mehr brauchte ich nicht mehr.
Ja, wir haben eine weitere Hörerin jetzt in der Leitung, Frau Burgess aus Freiburg. Grüß Gott.
Grüß Gott, Schwester
Es hat.
Veronika. Entschuldigung, ich habe nur eine kleine Frage. Sind Sie dasjenige Kloster, das auch Skapuliere verteilen lässt?
Ja, wir haben auch schon Skapuliere.
Ah ja, genau, ich habe nämlich eins von Ihnen. Und dann wollte ich nur fragen, tun Sie als Kloster auch andere christliche Sachen und Bücher verbreiten oder Büchlein oder Heftlein oder
Nein, nein,
Faltblätter?
eigentlich haben wir keine, wir haben hier kein Geschäft oder so.
Nein, ich meine nicht Geschäft, sondern ich meine apostolatsmäßig.
Nein, eigentlich ist das jetzt nicht der Schwerpunkt. Nein.
Ah ja, gut. Ich danke Ihnen herzlich, ich will die Leitung
Sehr gerne.
freigeben.
Ja,
Ja, danke
danke
schön, Gott
schön.
sei
Ja,
gesegnet. Wiedersehen.
danke. Danke, auf Wiederhören. Die nächste Anruferin meldet sich aus Altötting. Marianne, soll ich sagen. Anscheinend kennen Sie sich.
Ja.
Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, hier ist
Grüß dich.
Mariana.
Ja, grüß dich, Gott.
Ja, schön, dich zu hören. Und ich habe jetzt eine Frage von dem Nichtbeten zum Vielbeten. Und wie sind da die Schritte oder die Schwierigkeiten? Vielleicht interessiert das auch noch andere.
Also, wie kommt man vom Nichtbeten ins Vielbeten? Also,
Ja,
ich
und
glaube, die Sache ist, Gebet ist eigentlich eine Sache der Beziehung. Und ich glaube, wenn man jemanden kennenlernen will, na ja, da muss man sich halt ein bisschen mit ihm beschäftigen. Und die heilige Mutter Teresa, weißt ja, die sagt, beten ist verweilen bei einem Freund, von dem wir wissen, dass er uns liebt. Also, damit er Freund wird, muss man ihn erst ein bisschen kennenlernen. Also geht man erstmal langsam an die Sache dran, betrachtet ein bisschen so sein Leben und seine Art. Und dann möchte man ein bisschen mehr von ihm wissen, je mehr man ihn lieben lernt und bis man sich einfach verliebt. Und wenn man verliebt ist, dann ist es klar, dass man eigentlich das Herz immer bei ihm haben will. Und dass das Gebet dann nicht mehr da aufhört, wo man aufhört, den Rosenkranz zu beten oder das Stundengebet zu rezitieren, sondern das Gebet ist eine Lebenshaltung. Das heißt, man ist eigentlich innerlich immer mit ihm befasst. Und je länger, eben, je lieber man ihn hat, desto länger wird man auch im Gebet verweilen, sozusagen, ja.
Vielen Dank für diese Frage und auch Antwort. Alles Gute nach Altötting. Von Altötting geht es jetzt nach Düsseldorf. Da wartet Frau Ludwig in der Leitung. Herzlich willkommen. Grüß Gott.
Ja, guten Tag.
Guten Tag.
Guten Tag, Schwester Veronika.
Grüß Sie Gott.
Ich habe eigentlich drei Fragen. Ich weiß nicht, ob wir die noch schaffen.
Oh.
Erstens, es sind etwas profanere Fragen. Wie finanzieren die sich? Das war eine Frage. Zweitens, wenn sie ja doch eigentlich keine Außendienste übernehmen. Zweitens, wie läuft eigentlich so ein Tag im Karmel ab, also das Klosterleben im Karmel? Ja, das ist erstmal so das Wichtigste.
Danke.
Also, genau. Wir haben einen sehr, sehr patenten Finanzmeister und das ist unser Heiliger Vater Josef. Und den brauchen wir dringend, weil wir tatsächlich ja nach außen wenig tätig sind. Wir versuchen schon, unser Geld selber zu verdienen. Und dazu haben wir eine Heißmangel und die Leute von der Umgebung bringen ihre Wäschekörbe und wir mangeln die und dann können sie wieder abholen. Dann machen wir Rosenkränze, ein bisschen Kirchenwäsche und Kerzen. Aber tatsächlich, nachdem die Anforderungen doch ziemlich hoch sind, würden wir auch ohne die Hilfe des heiligen Josefs und seiner Helfer nicht also über die Runden kommen. Also das ist auf jeden Fall, wo wir auch sehr darauf bedacht sind, ja, dass wir wirklich von der Vorsehung leben. Wir kaufen zum Beispiel auch keine Lebensmittel selber oder gehen nie einkaufen, können wir ja gar nicht. Und sind sehr, sehr dankbar.
Wie funktioniert das dann mit Lebensmitteln?
Das ist so, wir bekommen alle 2 Wochen ungefähr die Reste vom Grußmarkt, werden uns gebracht auch von einem anderen Orden. Und sonst in die lieben Leute um uns herum, die da also sehr großzügig zu uns sind, genau, und uns immer wieder was bringen.
Mhm. Ja, danke schön für diese Fragen. Alles Gute nach Düsseldorf. Beginnen die letzte Runde noch nach München. Frau Monika Walte, grüß Gott.
Grüß Gott.
Schwester Veronika, ich möchte nicht nur für den Vortrag danken, sondern für das weite, weite, weite Herz, mit dem Sie Ihr Amt ausfüllen, für die Liebe, die Sie ausstreuen und für die Herzlichkeit. Und die habe ich viele, viele, viele Male bei euch erleben dürfen. Und dafür ein ganz, ganz herzliches Vergelt's Gott.
Alles Gute. Alles Gute. Er ist ja der Geber, alles gut.
Ja? Danke, alles Gute.
Alles Liebe. Für Gott.
Für Gott. Ja, danke schön. Auch allen, die so fleißig angerufen haben. Danke, Schwester Veronika, dass Sie Zeugnis gegeben haben von Gottes Wirken in Ihrem Leben.
Sehr
gerne. Ja, danke auch für alles Gebet, alles, was Sie für die Kirche tun, für uns tun. Sie haben gesagt, samstags beten Sie für Radio Horeb auch. Einfach danke dafür.
Sehr, sehr gerne.
Ja, für alle, die gerne diese Geschichte noch einmal nachhören möchten, die können das tun, entweder in der Mediathek von Radio Horeb, www.horeb.org, oder Sie können eine CD bestellen unter der 08328 921 120. Wie der Karmel lebt auch Radio Horeb nur von Spenden und von der Vorsehung. Und da sind wir auch auf Ihre Hilfe angewiesen. Danke für alles, was Sie da tun. Schwester Veronika, Berufung kann man nicht machen, aber wir dürfen darum beten. Am Schluss möchte ich Sie um ein Schlussgebet um Berufung bitten.
Ja, lasset uns beten. Und wir beten zu unserer lieben Mutter, der Karmeskönigin. Sie ist die Mutter der Innerlichkeit. Maria, wir bitten dich, öffne die Herzen all jener, nach denen dein Sohn sich sehnt. Öffne sie, dass sie die Kraft des Heiligen Geistes und seinen Ruf empfinden, empfangen und ihm auch nachgehen, dass sie zur Fülle der Erfüllung in ihrem Leben finden, in Nachfolge dessen, der unser Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und darum bitten wir dich und wir bitten dich, liebe Mutter, schenk uns deinen Segen, behüte uns und schenke uns allen die Fülle der himmlischen Freude, in der du dich schon befindest und begleite uns auf den Weg unserer ewigen Zukunft, in der Herrlichkeit unseres himmlischen Vaters. Amen.
Amen. Danke und alles Gute für Ihren weiteren Weg, für Ihr ganzes Kloster.
Herzlichen Dank auch Ihnen, alles Gute.
Danke. Auf Wiederhören und viel Freude mit Ihrem persönlichen Weg mit Gott. Das wünscht Ihnen Marion Kuhl.